Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Toll, dass ihr bei diesem schönen Wetter euch entschieden habt, hierher zu kommen. Das ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Weil hier leuchtet die Sonne ja sowieso immer, ne? Auch wenn es draußen mal kühl ist. Nur hier ist man schon ein bisschen neblig. Merkt ihr gerade? Da verzieht sich gerade dieser herrliche Nebel. Ich sage euch zu Hause ganz, ganz herzlich willkommen. Hab eure Grüße gesehen. Vielen, vielen Dank. Reggiani, wir denken an dich. Und ich glaube, du kannst im Krankenhaus mit uns Abendmahl feiern. Du kriegst bestimmt Amen. Irgendwo ein Stückchen Brot her und egal, irgendwas zu trinken. Und dann bist du mit bei uns dabei. Ja? Das klappt schon. Das klappt bestimmt. Ja, liebe Grüße an Jesse, an Christa, an Petra, an Bonnie, an Marsch. Ich weiß gerade nicht, wer dahinter steht. Lilian, Anira, Corinna, ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Wenn ihr noch nicht geschrieben habt, schreibt doch mal einen Gruß. Ich finde es immer toll zu sehen. Wer alles noch so dabei ist oder dazukommt, ist ja manchmal ein bisschen zeitversetzt. Und wir alle haben ja eins zugleich, glaube ich zumindest, wir wollen alle gerne ein langes Leben haben. Und zwar ein gutes, langes Leben. Nicht nur ein Leben, was lang ist und dann irgendwie krank wird, sondern was lang ist und was die Fülle von Leben in sich hat. Ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen über Bodybuilder über 70. Fand ich cool. Über 70, weißt du, gehen noch auf Wettbewerbe, Frauen wie Männer. Da denke ich, wow, da sagt man doch, da bauen die Muskeln so stark ab, aber die Jungs haben immer noch ordentlich was zu zeigen. So, da geht was, wenn wir Leben haben und vor allem, wenn das innen drin das Leben da ist, was Gott uns versprochen hat, dann macht Leben Spaß. Es ist der vierte Teil, aber keine Angst, wenn du die ersten drei verpasst hast. Erstens, du kannst sie dir natürlich online kostenlos auch anschauen, weiterhin auf YouTube. Aber jeder Teil an sich ist in sich schlüssig und hilfreich. Wir haben uns bereits körperliche Maßnahmen angeschaut, die uns helfen können, ein langes, gesundes Leben zu haben. Wir haben über den Körper gesprochen, wie wir ihn gut verwalten können. Wir haben über Sport, über Ernährung, über Schlaf und Verschiedenes gesprochen, über Alkohol. Wir haben über klare Prioritäten gesprochen. Wir haben über seelische Maßnahmen gesprochen, über Umgang mit Geld, zum Beispiel über Zehnten und Opfer. Wir haben über Ehre, Vater und Mutter gesprochen, über das Prinzip von Saat und Ernte. Zumindest haben wir das angefangen. Und dass wir verbindlich leben, das waren so die letzten Themen von letztem Teil. Verbindlich leben, haben wir gesagt, heißt in Verbindung sein. Verbindung meint in dem Fall Gemeinde, und zwar lokale Gemeinde. Klar, jeder Christ ist Teil der universellen Gemeinde Gottes, weltweit, aber es gibt eben überall lokale Gruppen, lokale Kirchen, lokale Gemeinden, die alle möglichen Namen haben, zu allen möglichen Bewegungen oder Kirchenverbänden dazugehören. Das ist nicht der Schwerpunkt, sondern dass ich meinen Platz finde in einem dieser lokalen Orte. Ich sage immer sogar in einer der Geschäftsstellen Gottes. Und sagen, du bist ja der Pastor. Ich bin nur Geschäftsstellenleiter hier in der Geschäftsstelle Limburg oder Limburg Süd oder Nord, müsste man sagen, oder Mitte. Limburg Mitte. Gibt ja auch Nord Süd. Gibt ja noch mehrere Gemeinden in Limburg. Gute Gemeinden. Aber das ist der Ort, wo ich Geschäftsstellenleiter sein kann und du vielleicht Lobpreisleiter bist oder in der Technik arbeitest oder was auch immer. Wir alle haben irgendwas zu tun hier in dieser Geschäftsstelle. Und Verbindung heißt Verbindlichkeit. Das heißt, ich bin richtig dabei oder ich bin gar nicht dabei. Hier gibt's tatsächlich drin oder draußen. Und eine Bibelstelle, die ich heute voranstellen möchte, sehen wir im dritten Johannesbrief. 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Robin, könntest du ein bisschen leiser sein? Das wäre sehr freundlich. Ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. In allem gesund. Ist schon mal ein cooles Ding. Je älter du wirst, desto mehr weißt du zu schätzen, wenn du in allem gesund bist. Stimmt's? Wenn dich da doch irgendein Zipperlein ist, du doch irgendein Medikament brauchst. In allem gesund. Das ist der Plan. Okay? Das ist der Sollzustand. Nicht jeder von uns ist da. Wir sind auch nicht immer da. Ist alles gut. Gott liebt dich krank und gesund. Das ist gut. Das ist die gute Nachricht dabei. Aber er hat eben eine Vision für unser Leben, die oft viel besser ist als die eigene, die wir haben. Ja, und ich denke, naja, ich bin halt jetzt, was weiß ich, ich bin Mitte 50, da hat man halt das oder das und ist halt so, man wird halt älter, könnte ich sagen.
Nein,
sag ich nicht. Ich habe ja meinen Fred, weißt du? Erinnert euch, Fred Lambert? Ich habe meinen Fred, der sagt mir, ihr sagt mir schon, ey, stopp mal mit deinen Worten, du kreierst da gerade was, das wollen wir gar nicht. Stimmt. Ich werde im Alter immer noch fit und frisch sein und wie ein Adler seine Schwingen und alles erneuert bekommt. so werde ich auch im Alter den Bestzustand meines Körpers genießen. Amen. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Wirklich, darum geht es. Weil tatsächlich haben wir damit mehr zu tun, als wir oft wahrhaben wollen. Als Christen denken wir, ja, der liebe Gott macht das schon alles. Und da ist auch was dran. Weil tatsächlich hat er alles gemacht, was er jemals machen wird, um dir ein langes Leben zu geben. Was aber nicht heißt, dass alles bei dir auch schon angekommen, installiert, in Kraft gesetzt wurde. Wir wissen, es hat mit Glauben zu tun. Es hat mit einer aktiven Handlung zu tun, die wir immer und immer wieder in unserem Leben brauchen. Wenn wir das was erkennen, was Gott eigentlich über uns denkt, und wir sehen, wir haben einen anderen Lifestyle, wir erleben andere Dinge, dann können wir aktiv, proaktiv Dinge nehmen und unseren Zustand und die Umstände verändern. Bei den drei lebensverlängernden Maßnahmen heute geht es darum, in Gottes vollkommenem Willen zu bleiben. Das könnte man so als Unterüberschrift über diese drei Punkte setzen, die ich für heute vorbereitet habe. Der erste Punkt ist sehr, sehr wichtig. Und dann habt ihr auch alle schon gehört. Und ich bin sicher, die Bibelstelle ist den meisten von euch bekannt. Deswegen bitte ich euch, euren Geist ganz weit aufzumachen und die besten Dinge in meinem Leben, die ich aus Predigten mitgenommen habe, sind Dinge, die ich schon 10.000 Mal gehört habe, aber wieder verloren habe. Steht ja so, im Laufe des Lebens kommen so viele neue Dinge und dann sieht man andere Dinge, verliert sie auf dem Weg ohne bösen Willen, das passiert aber. Dann denke ich, ja, stimmt, was der da sagt, weiß ich ja eigentlich schon. Aber was nützt es mir, wenn ich es nicht anwende? Deswegen ist Gottesdienst, vor allem wenn du mehr als ein, zwei, drei Jahre hierbei bist, es wird immer Wiederholung sein. Weil weißt du, die Bibel ändert sich nicht. Das Wort Gottes bleibt steif und starr dasselbe. Und das ist gut so, weil es ist der Leitfaden, der für alle Zeiten und für alle Generationen Gültigkeit hat. Im Buch der Sprüche steht Folgendes, 4 Vers 20 bis 23. Und wenn der Sohn steht, bitte fühle dich auch als Frau angesprochen. Auch du bist ein Sohn Gottes in gewisser Weise, eine Tochter Gottes. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dein Herz ist wie ein Tank, wie etwas, wo man etwas hineinfüllen kann, wie in diese Tasse oder in diesen Becher. Der Tank bestimmt noch nicht, ob Gutes oder Schlechtes drin ist, weil beides kann ich reinfüllen. Ich kann in diese Tasse hier Gift reinfüllen oder lebendiges Wasser. Oder hier Kaffee oder irgendwas, was schadet. Pestizid oder irgendwas sonst. Und mein Herz ist genau so ein Gefäß. Wir lesen hier, dass meinem Herz das Leben entspringt. Das heißt, alles, was ich in meinem Alltag erlebe, was in meine Umstände hineinwirkt, kommt aus meinem Herzen heraus und bestimmt die Richtung. Mit anderen Worten, was drin ist, bestimmt, was rauskommt, sagt der Jesus an einer anderen Stelle auch. Nicht das, was du isst in deinem körperlichen Magen, macht dich unrein, sondern die Worte, die du aussprichst, die aus deinem Innern kommen, die zeigen, was in deinem Innern schon ist. Ja? Wenn da giftige Worte rauskommen, ist da auch was Giftiges drin. Toxisch, das muss raus. Und wir wollen, dass die Quelle unseres Lebens eine gesunde ist, nämlich wir reden ja hier von langem Leben. Und wenn du mal Leute siehst, die so in Bitterkeit abrutschen, ja, dann weißt du oder dann beobachtest du oft, jetzt habe ich mir selbst ein Bein gestellt hier, aber ich komme da schon durch. Ich will nur die Klarinette nicht beschädigen. Und ich stelle die mal hier. Oh, die hat einen Ständer drunter. Ich baue kurz um, gell, euer Lobpreis-Equipment hier, damit ich da hinkomme, wo ich hin will. Okay. Na, ich schaff das. Das ist Live-Action hier. Live-Action. Ja, so. Ich bin durch. Denn ich wollte doch was holen. Guck mal, das muss man doch auch zeigen, ne? Mein Herz symbolisiert, mein Herz. Ein großes Herz, oder? Du hast bestimmt auch so ein großes Herz in dir. Und da schau mal, Da geht's drum. Da steht drum, dass da Leben rausfließt, dass sogar Heilung damit zu tun hat, mit dem, was in meinem Herzen ist. Darum soll ich das mehr bewahren als alles andere. Vielleicht hast du die Angewohnheit, nachts deine Wohnungstür zuzuschließen. Ist in unseren Regionen üblich. Vielleicht hast du sogar heute dein Auto zugeschlossen, als du hergefahren bist. Und du nicht möchtest, dass jemand anderes das mitnimmt. Oder ich habe einige Fahrräder gesehen, in und um unser Haus wird immer mehr, die auch in der Regel irgendwie abgeschlossen sind, weil du möchtest gerne das Fahrrad nachher auch wieder mitnehmen, stimmt's? Du bewahrst also dein Fahrrad, du bewahrst dein Auto, du bewahrst dein Haus, du bewahrst sicher auch deine Ehe oder deinen Arbeitsplatz, du bewahrst das, was dir wirklich wichtig ist. Und dann kommt Gott und sagt übrigens, noch wichtiger ist dein Herz. Nicht meins für dich ist dein Herz wichtiger. Dein Herz. Es geht immer um das eigene Herz. Weil aus diesem Herz entspringt all das, was ich hasse oder liebe. Das, was ich gut finde oder das, was ich überhaupt nicht will. Ja, aber Menschen sind doch mal andere schuld, wenn es mir schlecht geht, oder? Ist nicht ganz so einfach. Oft habe ich mehr damit zu tun, als ich denke. Dann ist mein Denken falsch. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen, auf das ich beobachte. Ich stelle es mal hier so auf. Diese Ecke ist sogar ein bisschen Licht noch. Darum geht es jetzt. Denk an dein Herz. Wir können über Sachen reden, wie über Pornografie zum Beispiel. Es wird ganz sicher dein Liebesleben, dein Eheleben beschädigen, wenn du dich da permanent aufhältst. Das passiert. Weil du füllst dann Dinge in dein Herz, die Auswirkungen haben auf deine Beziehung. Und dass das deiner Frau, oder es gibt auch Frauen, die darin hängen, dass das deinem Mann nicht gefällt, ne, ist verständlich. Weil du gehst ja fremd hier oben. Und die Bibel sagt, Gott hasst das. Ja. Füllst du jedoch Gottes Wort in dein Herz, dann wird daraus Glauben erwachsen, der dich schließlich auch über die unangenehmen Umstände trägt. Und das ist dann wiederum spannend, wenn du auf einmal vor einer Krisensituation stehst und du brauchst nur ein kleines Gebet. Und du merkst, wow, die Türen gehen auf, Gunst ist da, Gott hebt dich über was drüber und du fragst dich, wieso ging das jetzt so leicht? Der Grund ist der, weil das Richtige drin war. Es gibt Christen, die erleben Heilung relativ schnell und andere erleben sie gar nicht. Das kann, es hat nicht immer die Ursache, aber es kann damit zu tun haben, dass in meinem Herzen nicht das ist, was drin sein sollte. Mit was beschäftige ich mich den ganzen Tag? Neben dem, wo ich mich mit beschäftigen muss, wohlgemerkt. Und die Arbeit, die du hast und so weiter, klar, das sind Dinge, da beschäftigst du dich mit. Aber was machst du in deiner Freizeit? Wie spielt da Gott eine Rolle? Wie spielt Gottes Wort eine Rolle? Das bestimmt, wie viel von ihm in deinem Herzen drin ist. Und das bestimmt, wie viel rauskommt, wenn du dann etwas brauchst. Vor allem, wenn es um eine richtige lebensgefährliche Situation geht. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, hör nicht jedem YouTube-Prediger zu. Wenn du mir jetzt gerade auf YouTube zuhörst, ich bin die Ausnahme. Aber wirklich, glaub mir, da gibt's Leute, die haben weder eine Gemeinde noch irgendwas und die machen dann da Großshow und sind dann die gesalbten Männer des Herrn. Und wenn du dann ihr Leben anguckst, dann guckst du ihre Geschichte an, dann siehst du Gemeindespaltung, du siehst elende Dinge und bitte, bitte, bitte. Weißt du, du bist nicht in eine lokale Gemeinde hineingepflanzt worden, um dann anderen Leuten ständig zuzuhören. Das ist nicht der Weg. Das ist ziemlich päusig oft, ziemlich giftig. So sei weise. An der Frucht erkennst du den Baum. Denke mal an diesen Grundsatz. Schau dir die Frucht von jemandem an und dann wirst du sehen, was wirklich dahinter steckt. Nur kommt man nicht immer so nah an die Leute ran. Und dann ist noch was dich betrügt und das ist mir ganz arg. Nämlich deine eigenen Gefühle betrügen dich mehr als irgendjemand sonst. Das hat jeder schon mal erlebt, der sich mal in jemand anders als den Ehepartner verliebt hat, nach seiner Hochzeit, wohlgemerkt. Du weißt, was ich meine. Wenn Gefühle Amok laufen und dir sagen, ja, das ist aber der Mann, den musst du haben, mit dem bist du alt, das ist genau der Richtige, du hast den Falschen geheiratet. Kennst du so Sprüche? Habe ich als Pastor immer wieder gehört, Pastor, bet für mich, ich habe die Falsche geheiratet. Wie werde ich die wieder los? Wie komme ich da raus? Gibt es eine Bibelstelle? Nee, gibt es keine Bibelstelle. Du machst deine Frau zu der Traumfrau. Du machst es. Mit deinen Entscheidungen wählst du immer wieder neu. In der Ehe wählst du jeden Tag neu. Das ist meine Frau, das ist mein Mann, das ist mein Traumfrau, mein Traummann. Punkt. Und niemand kommt zwischen den Nazgul und seine Beute. Niemand kommt zwischen Dich als Ehemann und deine Ehefrau oder andersrum. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Es gibt gute und schlechte Zeiten, das wissen wir alle, aber laufe nie deinen Gefühlen hinterher. Erlaube deinen Gefühlen nie, dich zu führen. Gefühle sind fantastische Diener. Die sind dafür da, um uns gute Gefühle zu geben. Um uns auch zu warnen. All die Dinge, das sind schon coole Sachen, die Gott uns mit den Gefühlen gibt. Ich liebe Gefühle. Aber nicht als meine Leiter. Oh, wenn mich Gefühle geleitet haben, ging es meistens schief. Ganz ehrlich. Die leiten mich heute dahin, morgen dahin. Wir haben das ja mal als Beispiel genommen mit Liebe. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Wenn ich aber Liebe als Gefühl missverstehe, dann liebe ich jeden Tag eine andere. Weil mich das irgendwas dahin zieht und ich fühle dann und bla 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 und näher das dann noch mit meinen Worten und mit meinen Blicken. Und was kommt dabei raus? Nur Elend, nur Verletzung, nur Beziehungen, die kaputt sind und ich selbst gehe kaputt dabei. Okay, so viel zum Herzen. Wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Da können wir jetzt ein paar Stunden drüber reden. Da könnte ich euch noch ein paar hundert Bibelstellen mitgeben. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was hier schon längst angekommen ist und was hier nur reaktiviert werden kann. Wenn ich dir sage, bitte, bitte, achte auf dein Herz. Achte genau, was du da hineinlässt und verbiete gewisse Dinge, da hineinzukommen. Du bist der Herr deines Herzens. Es wird Zeiten kommen, wo du ein gutes Herz brauchst, ein vorbereitetes Herz, gefüllt mit Liebe und nicht mit allen anderen Stoff. Okay, wir gehen jetzt in die geistlichen Maßnahmen. Endlich, nachdem wir jetzt die letzte seelische Maßnahme, das Herz nämlich mit reingenommen haben, gehen wir jetzt in die geistlichen Maßnahmen. Und dafür gibt es auch eine wundervolle Bibelstelle, 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo aber der Geist des Herrn Herr ist, ist Freiheit. Immer wieder höre ich diese Bibelstelle im pfingstlichen Kreisen. Und was die Leute dann eigentlich meinen ist, ja, ich bin ja geistgetauft, ich habe ja den Geist des Herrn, deswegen bin ich ja frei. Und dann schaue ich ein bisschen näher nur ins Leben rein und merke, da ist nicht viel Freiheit, da ist viel Gesetzlichkeit, viel Gebundenheit, viel Zeug, was man eigentlich nicht wirklich braucht als Christ. Und dann merke ich, der Geist ist zwar da, aber er regiert nicht. Ich meine, ich kann den Heiligen Geist haben und ich komme auch in den Himmel. Das klappt alles schon irgendwie. Da komme ich an. Aber wo der Geist des Herrn Herr ist, ist eigentlich die Bedeutung dieser Bibelstelle. In manchen Übersetzungen fehlt dieses zweite Herr, was ich in Klammern dazu geschrieben habe. Aber darum geht es. Wo der Geist des Herrn, da könnte man auch ein Komma setzen, Herr ist. Ist der Geist des Herrn Herr in deinem Leben oder ist er nur Diener? Und wir lieben den Geist des Herrn. Der heilt uns, der versorgt uns, der gibt uns gute Vibes, gute Gefühle, gute Beziehungen, führt uns in eine gute Gemeinde im Lobpreis, ich spüre den Geist. Alles nice. Aber wenn er nicht das Sagen in deinem Leben hat, nutzt es dir nur sehr wenig. Weil wenn es wirklich hart auf hart kommt, bin ich immer froh, dass er führt. Also ich komme immer wieder an T-Kreuzungen in meinem Leben, wo ich nicht sicher bin. Links oder rechts? Gefühle sagen vielleicht links oder irgendwelche Ratgeber sagen rechts. Oder sagen, beides sieht gut aus. Oder beides sieht furchtbar aus. Gibt es einen dritten Weg? Dann sage ich, ha, ich brauche den Geist der Weisheit. Du bist mein Boss. Ey, du bist der Boss hier, weißt du? Du bist Boss! Führ mich bitte, ha, ich schaff's nicht. Hast du schon mal so mit Gott gesprochen? Ey, das tut so gut. Weil wir machen uns klar, ich bin nicht Boss meines Lebens. War ich nie. Auch nicht in Zeiten, wo ich mir das eingebildet habe. Ich hatte nie irgendwas unter Kontrolle. Nicht mal die Luft zum Atmen kann ich kontrollieren, ist sie da oder ist sie weg. Ich habe gar nichts unter Kontrolle. Null. Nada. Aber er schon. Er ist mein Buddy. Er ist mein Pate. Er ist mein Don. Weißt du, wenn ich ihn ehre, sagt er, ehrt er mich. Puh, wenn er dich ehrt, müssen die Umstände sich verändern. Das ist gute Nachricht. Ich habe hier nochmal das Bild unserer Dreieinigkeit werfen lassen. Ihr seht, wie der Geist nach außen wirkt. Mein Geist wirkt in die Seele und wiederum durch die Seele auch in mein körperliches Wohlbefinden hinein. Das kann ich nicht trennen. Wir wissen, wir haben in der Medizin haben wir in der Regel sehr getrennte Gruppen, die sich um diese drei Bereiche kümmern. Da gibt es die Mediziner, die kümmern sich halt um den Körper. Das ist ihr Ding. Da haben wir Psychologen oder Psychotherapeuten, die mehr um die Seele sich kümmern. Und dann haben wir Leute wie mich hier, die versuchen, sich um den Geist zu kümmern, dass der Geist aufgebaut wird. Aber wie viel besser ist es, wenn ich diesen Dreiklang verstehe und weiß, aus dem Geist heraus fließt das andere mit. Und die Herzenseinstellung die ist maßgeblich für die Richtung, in die mein Geist, Seele und Körper beeinflusst. Ja, ich bin heute nicht gut drauf, ich lese heute keine Bibel. Das ist so, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe gerade meine Arbeit verloren, ich kann den Zehnten nicht mehr geben. Also ich mache das nicht immer so, aber manchmal mache ich dann, du spinnst wohl. Ja, aber ich habe kein Geld mehr oder ich habe so Hartz IV. Und jetzt willst du aufhören, den Zehnten zu geben. Ja, das ist ja wie Selbstmord. So. Ich meine, wenn es mir schon schlecht geht, muss ich doch die Räder drehen, damit es mir wieder gut geht. Lies mal Malachi 3, was da über den Zehnten steht. Ey, da ist jemand, der haut dich raus. Und das meine ich mit Gefühlen. So Gefühle, die lernen uns alles Mögliche. Auch unsere Umstände, unsere Erfahrungen. Andere Leute lernen uns allen möglichen Unfug. Manchmal im Namen der Wissenschaft. Das, was das Wort sagt, ist mein Lebenshandbuch. Und nichts anderes. Andere Dinge können mir helfen, das ein bisschen klarer zu sehen. Was auch immer. Bücher sind gut und so. Gerade christliche Bücher, auch Managementliteratur hat viel aus der Bibel geklaut, das weiß ich sehr wohl, aber das Original ist das Original. Und wenn ich meine Zeit im Wort verbringe, heute Morgen habe ich wirklich verschlafen, habe die letzten Nächte nicht viel Schlaf bekommen, war aber persönlich verursacht. Ja. Und heute Morgen hatte ich nur eine knappe halbe Stunde mit Gott. Das war nicht viel, aber es hat gereicht. Es hat gereicht, um mit ihm zu sprechen. Es hat gereicht, um ein Kapitel in Sprüchen zu lesen. Es hat gereicht, um ihn nach Worten der Erkenntnis vor heute zu fragen. Es hat gereicht dafür. Aber das ist nicht mein Standard. Das ist Unterstandard. Eigentlich will ich mehr Zeit mit Gott verbringen. Eigentlich ist eine Stunde am Tag mein Minimum mit Gott. Und das passt auch meistens. Wie ist dein Standard? Ja, wie ich mich fühle. Schlechter Standard. Ja, wie meine Schicht eben gerade läuft. Manchmal kann ich es, manchmal kann ich es nicht. Schlechter Standard. Du legst deine Herzensfüllung fest. Und glaub mir, diese Herzensfüllung muss immer wieder aufgefüllt werden. Das verbraucht sich. Wir sind nicht Gott. Gott ist Liebe ohne Grenzen. Wenn ich mich mit der Liebe verbunden bleibe oder längere Zeit da keinen Kontakt habe, dann habe ich irgendwann nichts mehr zu geben an Liebe. Weißt du? Also keiner schüttelt den Kopf und keiner nickt. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr wirklich versteht, was ich meine. Das ist das Zentrum. Wir sind im Zentrum. Wir sind in unserem Geist. Und da hängt das Herz mit dran. Das übersteigt. Für mich ist das eine Mischung zwischen Seele und Geist. Unser Herz, wie es in der Bibel dargestellt wird. Das ist das Zentrum unseres Seins. Das sind beide Elemente mit drin. Okay. Punkt 8. Verlassen das Herz. Stelle Gottes Wort und Gottes Willen an erste Stelle. Ich gehe noch mal in die geheime Ecke. Ein Lenkrad steht für etwas Größeres, was bewegt wird, was Richtung braucht und was von jemandem geführt werden muss. Mein Leben ist sowas Größeres, dein Leben ist sowas Größeres. Und wo der Geist des Herrn Herr ist, bestimme ich, wer das Ding in der Hand hat. Wer hält dein Lebenslenkrad in der Hand? Solange ich das bin, habe ich ein Problem. Ich kann hier und da auch mal eine richtige Kurve kriegen, überhaupt keine Frage. Wir machen auch einige Dinge gut. Aber ich habe gemerkt, dass es gibt Situationen, da bin ich besser nicht der, der lenkt. Und je länger ich ihn kenne, desto mehr weiß ich, es ist der beste Deal meines Lebens, dass ich sagen kann, Gott, hier. Das ist nicht verantwortungslos oder gleichgültig, ganz im Gegenteil. Es spricht davon, dass ich ihn inzwischen so gut kenne, dass ich seine Lenkarbeit mehr als nur schätze. Er hat sozusagen so das himmlische Navigationssystem. Er sieht den Unfall nach der nächsten Kurve oder den Stau in 2 Kilometer schon voraus. Und er lenkt dann drumherum. Er findet einen Weg. Oder er macht es wie bei den alten James-Bond-Autos so. Er macht die Düsen an, weißt du. Weil er hat nicht nur das Lenkrad, er hat auch all die Knöpfe. Er führt mein Leben. Und deswegen stehe ich noch hier. Ich sage das immer wieder. Und es ist wirklich meine feste Überzeugung. Ich wäre schon ein paar Mal gestorben. Weil es gab ein paar Gelegenheiten, wirklich außerordentliche Gelegenheiten, wo ich normal nicht mehr hätte hier sein dürfen. Er hat mich immer irgendwie am Leben erhalten. Und ich freue mich, ich bin gern hier. Ich bin auch gern im Himmel, das wird noch besser, klar. Aber ich weiß, wir haben ja noch was zu tun hier unten. Es ist ja noch was zu tun. Ja, und jeder, der schon da oben ist, wir sehen uns wieder. Alles gut. Alles gut. Und es gibt auch keinerlei Vorwürfe für irgendeinen, der früher nach oben geht. Es ist, wie es ist. Aber ich freue mich, je länger ich hier unten bleiben darf, desto mehr kann ich bewegen. Weil ich, wisst ihr das, hier sind ja ein paar Leute mit grauen Haaren oder mit gefärbten Haaren. Wenn man ein paar Jahre länger hier ist, dann versteht man manche Dinge erst. Oder? Dann, so als ganz junger Mensch habe ich vieles gedacht, ich verstehe es, aber ich habe es nicht verstanden. Und das weiß ich aber jetzt heute erst, weil ich heute mit einem anderen Blick drauf gucke, mit einem anderen Erfahrungshorizont. Und das ist doch cool. Stell dir mal vor, wir hätten noch Paulus hier bei uns. Oder einen der 12. Die wären einfach die letzten 2000 Jahre am Leben geblieben. Stell dir vor, was die alles gesehen hätten. Wenn wir schon mit 50, 60, 70 sagen, wo wir haben schon was gesehen, wir haben schon Erfahrung und Lebensweisheit. Was die Jungs uns erzählen können. Und jetzt stell dir Gott vor. Der ist älter als die 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Der hat all das gesehen. Und das ist, der hat mein Leben in der Hand, weißt du? Der hält mein Lenkrad. Was kann ich mir ein Besseres wünschen? Das ist der Profipilot. Bei dem wäre Schumacher ein Azubi. Und wie sie alle heißen, ich kenne mich nicht im Rennsport aus. Er weiß, wie es läuft. Er hat Jahrtausende Erfahrungen damit. Mit uns Menschen. Okay, aber ich wollte euch an die Bibelstelle sagen, die steht auch schon die ganze Zeit da rum. Trachte aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und ihr kennt den Kontext dieser Bibelstelle vielleicht auch. Da geht es um Kleidung, da geht es um Wohnen, da geht es um Nahrung. Da geht es um all die existenziellen Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und um die wir uns zu viel Sorgen machen. Ja, das geht dann jahrelang. Werde ich noch Arbeit haben morgen? Wird die Inflation alles auffressen? Wird es eine Rente geben überhaupt bei all dem, was gerade passiert? Wenn wir Krieg haben, bla bla bla. Und ich sage, weißt du, ich weiß, wie mein Leben gerade in der Hand hält. Ich weiß, alles wird gut. Und wenn das Leben hier vorbei ist, dann wird es richtig gut. Also ich habe nichts zu verlieren. Ich werde nicht müde, diesen Satz zu sagen. Solange wir Christen glauben, wir haben was zu verlieren, ist das Leben anstrengend. Bild dir doch nicht ein, dass das, was du besitzt, von bleibendem Wert ist. Das ist es nicht. Wir haben das ein paar Jahre, solange wir leben, wenn es gut geht. Und dann ist irgendwann, guck dir dann, wenn Häuser wieder abgerissen, die es vor 50 Jahren noch als neu da irgendwo stand, und anderes kommt dahin. Das ist, die Welt ist im Wandel, alles verändert sich. Und wir legen so viel Wert auf das neue Auto. Was ist dein neues Auto in 20, in 30 Jahren? Alles, was du heute mit Verbrenner kaufst, darf in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr gefahren werden. Was ist das alles? Es ist alles vergänglich. Außer dem, was Gott in die Hand nimmt. Nämlich du. Du bleibst, wenn du es richtig mit ihm machst. Das ist natürlich deine Entscheidung. Aber jeder, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der ihm das Lenkrad gegeben hat, der bleibt in Ewigkeit. Und ich weiß ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Menschen diese Zeit hier aushalten können, ohne das zu wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich verstehe es nicht. Das muss dich doch kaputt machen innen drin. Diese Angst, diese permanente Not, nicht zu wissen, was passiert. Zu wissen, du hast keine Kontrolle. Bisher dachten ja Leute, sie haben Dinge unter Kontrolle. Jetzt merken sie, das ist gar nichts unter Kontrolle. Ich kann nicht mal so einen kleinen Virus kontrollieren. Nichts, ich habe gar nichts unter Kontrolle. Und ich habe doch nur dieses eine Leben, was ja viele Leute auch tatsächlich so empfinden müssen, weil sie eben Gott nicht kennen. Sie haben nur das eine Leben. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Oh. Also, was ich sagen will, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, sprich das Wort Gottes aus. Sprich das aus, was das Wort über dich sagt. Oh, du wirst eine Sammlung machen, wenn du dir das alles aufschreibst, was im Neuen Testament alleine steht, über dich an Gutem. Wie Gott dich sieht. Sein geliebtes Kind, sein Freund. Oh, das sind coole Sachen. Und die bauen dich auf und die bauen Menschen um dich herum auf, die sehen, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und dann handel nach dem Wort, denn wir sollen ja Täter des Wortes sein. Darum steht im Kolosser 3, was auch immer ihr tut, wirkt es aus ganzer Seele als dem Herrn und nicht den Menschen. Ganze Seele bedeutet entscheiden. Meine Taten, meine Motive lassen Rückschlüsse zu. Gewisse Dinge, die ich tue, wenn du den Umkehrschluss anschaust, dann weißt du, was in mir ist. Und das ist nicht immer nur das Schöne. Das hilft uns aber zu erkennen, okay, hier kann ich was verändern. Hier kann ich was tun. Was du nicht für den Herrn tust, wirst du auch schnell wieder sein lassen, wenn es zu schwierig oder zu teuer wird. Richtig? Solange du das, was du tust, als dem Herrn tust, brauchst du keinen Dank vom Pastor oder kein was auch immer, Lob von dem oder von der Person oder ich bin gesehen worden und alles, was ja schön ist und nett ist, was wir auch alle haben wollen, aber das ist nicht das Motiv. Und was ich für den Herrn tue, tue ich für ihn. Und dass er das sieht, weiß ich. Und dass er ein Belohner ist, weiß ich auch. Wenn ich das einmal geschmeckt habe, ist mir das Lob von Menschen gar nicht mehr so wichtig. Weil ich weiß, mehr ist es auch nicht, es sind Worte. Aber was Gott mir gibt, das hat oft mit Lebensveränderung zu tun. Der Wille Gottes wird oft zitiert. Im Vater Unser zum Beispiel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oder die bekannte Szene von Jesus auf Golgatha, wo er nochmal ganz klar macht. Übrigens, was ich gerne hätte, wäre, ich würde gerne da durchkommen irgendwie, weil das Leben ist ja doch ganz nett. Aber weißt du, dein Wille geschehe, ich meine. Und das war letztendlich der Schluss, die Entscheidung, dass er gesagt hat, okay, dein Wille soll vollständig passieren. Auch die Kreuzigung gehört dazu. Der Tod. Aber wie gehen wir mit Gottes Willen um? Lass mich dir zwei Sachen sagen. Es gibt zwei Arten von Gottes Willen. Und auch das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr länger hier seid. Es gibt den zugelassenen Willen Gottes. Und das ist der Bereich, wo ich die meisten Christen sich bewegen sehe, die meiste Zeit. Es hört sich ja noch ganz nett an, das hat ja mit Wille Gottes zu tun. Ja, aber Gott lässt zu. Wir wissen, dass Gott nicht Krankheit zulässt, um dich zu prüfen. Er lässt nicht Armut zu, um dir zu zeigen, wie erbärmlich du eigentlich bist. Und das, was ja manche Christen glauben. Das wissen wir vom Wort her, ist Käse. Aber er lässt zu, dass du Entscheidungen triffst, die dir nicht dienlich sind. Warum macht er das? Weil das höchste Gut für ihn im Umgang mit uns unser freier Wille ist. Er wollte nie einen Knecht, er wollte nie einen Sklaven oder einen Roboter haben, einen Androiden, der programmiert ist, immer das zu tun, was er will. Er wollte Söhne und Töchter haben, die sich freiwillig entscheiden, das zu tun, was Gott der Vater will, weil sie ihn kennengelernt haben, weil sie verstanden haben, dass er das Beste ist, was ihnen jemals passieren kann. Es fing alles mit dem Baum an und der Eva. Eva aß vom Baum im Paradies. Und das war ein Problem, weil der Baum war tabu. Und immer wieder fragen mich Leute, ja, warum hat Gott den Baum dann nicht weggestellt? Dann wäre die ganze Geschichte anders ausgegangen. Ja, dann wären wir alle heute Roboter. Nee, das wollte er nicht. Er hat diese Bäume bewusst da stehen lassen. Er dürfte von allen essen, aber das Ding ist tabu. Und das, wir wissen nicht, wie lange es gut gegangen ist. Vielleicht haben sie ja ein paar hundert Jahre durchgehalten. Keine Ahnung, steht nicht genau die Jahreszahl dabei. Aber irgendwann kam der Moment, wo sie dachte, ich will aber jetzt von dem Baum essen. Ich weiß nicht, warum es so war. Ich vermute mal, dass das Herz von Eva und auch von Adam, er hat ja auch davon gegessen, ist nicht besser, war nur der zweite, dass es nicht gefüllt war mit dieser Beziehung zu Gott, die sie hatten. Sie gingen nachts im Abend umher und gingen spazieren. Vielleicht haben sie sogar mit der Vertrautheit nicht richtig umgehen können und haben dann Gott dann irgendwie in die Kumpelecke gestellt. Beobachte ich auch immer wieder. Ja, Gott ist ein Kumpel. Gott ist kein Kumpel. Gott ist mein Pate. Gott ist mein Herr, ist mein König. Er ist auch mein bester Freund, aber nicht in der Form wie ein irdischer Kumpel. Ich gehe mit Gott keinen Saufen, verstehst du? Gott ist mein König. Er verdient meinen Respekt, verdient meine eine Hochachtung und auch einen Umgang dementsprechend. Ohne Freiheit zu sündigen gibt es keine freie Entscheidung. Wir haben das heute auch. Vorehelicher Sex ist für junge Leute ein Thema. Auch für Leute, die vielleicht geschieden sind. Führt zu ungewollter Schwangerschaft, führt zu Trennung oft des Paares nach einer Weile und führt dann zu finanziellen Schwierigkeiten. Außerehelicher Sex ist das für die Verheirateten von uns. Ist genau so ein Ding. Wir können es tun. Paulus sagt, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ja, also wir können auch den größten Schrott machen. Ich habe Freunde gesehen, die durch Scheidung gegangen sind. Und ich habe viel Leid erlebt dadurch bis heute in den ganzen Familien. Scheidung ist teuer, viel teurer als der Anwalt. Es lohnt sich nicht. Pornografie zerstört echte Intimität. Selbst scheinbar gute Entscheidungen für Karriere oder Reichtum können, wenn sie nicht Gottes perfektem Willen für mein Leben entsprechen, mich komplett zerstören. Wir alle kennen Geschichten von Lottogewinnern, die danach eigentlich kaputt waren, weil sie nicht umgehen konnten mit dem vielen Geld auf einmal. weil in ihrem Herzen war nicht Wohlstand und Segen sein wollen, sondern da war einfach nur ein Riesenloch und alles, was sie da bekamen, fiel letztendlich auch wieder rein und fiel da durch. Und das Leben wurde schlimmer anstatt besser. Ruhm ist vielleicht der größte Fluch, dem wir hier als Menschen begegnen können. Und ihr seid alle sehr attraktive Leute, wie ich euch hier sehe. Und online bestimmt auch. Und manchmal ist Schönheit ein Fluch, manchmal ist Talent ein Fluch. Wenn der Falsche darauf aufmerksam wird und dann landest du tatsächlich vielleicht irgendwo im Fernsehen, wirst Star, machst deine Platten oder was auch immer, oder wirst Schauspieler oder machst irgendwo anders eine Megakarriere, was weiß ich, hast die Bitcoin gekauft und hast jetzt dein Privatjet und so. Das kann alles nett sein, aber es kann auch das Ende sein. Das Ende von allem Guten in dir. Weil das frisst dich dann auf. Ja, so wie meine Gefühle mich nicht regieren dürfen, darf auch Geld mich nicht regieren. Geld ist ein wundervoller Diener, aber ein furchtbarer Herr. Und Ruhm ist, finde ich, das Schlimmste von allem. Wenn Ruhm in dein Leben reinkommt und Leute bewundern dich und was auch immer und bla 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 und dann verlierst du so schnell die Bodenhaftung, kannst du gar nicht gucken. Dann denkst du euch, mir würde es nicht passieren. Ich war in kleinen Situationen mit ganz bisschen Ruhm und ich habe gemerkt, wie gefährlich das war. Für mich. Die Leute waren nicht, konnten nichts dafür, aber ich habe gemerkt, boah, das sind Dinge, das sind Kräfte, die kann ich bis dahin gar nicht. Und ich hab von da an mir vorstellen können, was passiert mit jungen Leuten, die auf einmal Megastars sind. Was das einen den Boden unter den Füßen wegzieht, was Leute dann irgendwann in Selbstmord treibt. Oder ich meine, hör dir manche Lieder an von solchen Superstars, die sie geschrieben haben in Zeiten, wo sie noch frei schreiben durften. Britney Spears zum Beispiel, Lucky, ja, also da ist ganz viel drin, wo du merkst, oh wow, das Mädel hat nicht nur gute Zeiten, da gibt es eine andere Seite der Medaille und die sehen wir als die Fans eben nicht. So, das Ganze, auch Reichtum, erfordert Charakter und der muss reifen. Also zugelassener Wille Gottes ist eine gefährliche Situation, denn dann habe ich das Lenkrad vielleicht nur in Bereichen abgegeben. Zum Beispiel im Bereich Finanzen. Ich behalte es Gott. Im Bereich Finanzen möchte ich gern selbst, das macht so Spaß. Oder im Bereich Ehe, Liebe, Sexualität, was auch immer. Gib das Lenkrad, sobald du es merkst, du hast es dir wieder genommen, gib es ihm wieder zurück. Und bete, dass er dir hilft, durch diese Klippen des Lebens durchzukommen. Und da gibt es so viele. Und ich bin noch jung, ich kenne auch nur ein paar davon, du kennst vielleicht schon mehr als ich. Wir brauchen Gott dabei. Lasst uns in den vollkommenen Willen Gottes gucken. Das ist nämlich die zweite und die bessere Wahl dafür. Das ist der Ort, wo wir eigentlich alle hingehören. Und wo ich euch und mich selbst immer wieder ermutigen will, dass wir danach streben, da möglichst viel Zeit zu verbringen. Ich glaube, keiner ist immer da. Wir sind alles Menschen, wir haben alle immer noch unsere Seele und die trickst uns manchmal auch aus. Aber das Ziel, die Richtung muss stimmen. Ganzheitliches Wohlergehen, haben wir eben gelesen im 3. Johannes 1,2. Ist Gottes Wille. Das ist Gottes vollkommener Wille. Er möchte, dass es dir ganz gut geht, wie es deiner Seele gut gehen soll. Du sollst ein Leben führen, wo man dich jemand fragt, und wie geht's dir? Du sagen kannst, ich führe das perfekte Leben. Kennst du diese perfekten Momente im Leben? Ich habe die manchmal, wenn ich mit dem großen Becher hängen, das in meinem Pool sitze. Weißt du, und die Sonne lacht. Das ist dann so, ja, genau jetzt, so ein perfekter Moment. Alles ist gut. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz andere Momente, ja, wo ich den Tanz mit meiner Tochter hatte, den Vater-Tochter-Tanz an ihrer Hochzeit. Das war auch so einer der perfekten Momente. Es war so, wow, einfach nur ein Stück Himmel auf Erden. Es gibt diese Momente in deiner Ehe, wenn du mit deinem Partner intim bist, hoffentlich hast du diese Momente. Perfekte Momente. Aber wir reden ja nicht von Gefühlen als Leitfaden. Gefühle folgen uns, das ist okay. Wir reden davon, dass wir diese zwei Komponenten haben. Dem im Wort Gottes festgehaltenen Willen Gottes zum einen. Also das, was das Wort über mich sagt. Das Wort sagt, ich bin geliebt. Das Wort sagt, das steht da, ich bin tadellos, steht im Wort Gottes, und makellos in Christus. Also eine, was ich nie verdienen könnte, was keiner von uns mit Leistung jemals hervorbringen könnte, habe ich bekommen, weil ich Christus zu meinem Herrn gemacht habe. Weil er meine Sünden vergeben hat und ich seitdem mich sehr bemühe, in ihm zu bleiben. Das ist die Voraussetzung. Überleg mal, wie Gott mich sieht, makellos, tadellos. Gott, so sehe ich mich überhaupt nicht, aber Gott sieht mich so. Danke Gott, das ist sein Wille. So soll ich vor ihm sein. Wir haben die 10 Gebote. Klare Anweisung, halt dich dran, dir geht's gut. Wir haben das Liebesgebot heute im neuen Bund, was die 10 Gebote letztlich beinhaltet. Nur das Sabbatgebot ist rausgenommen. Alle anderen sind nach wie vor voll Kraft und gültig. Wir haben den Zehnten und Opfer, wir haben jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, als Gottes Wille und was da mit drin steckt. Wir haben Gemeindemitgliedschaft, wir haben über Verbindlichkeit gesprochen, als ein göttliches Ding. Er sagt, verpasst die Versammlung nicht, wie es einige sich angewöhnt haben. Immer noch, so einige Leute vermisse ich tatsächlich, bis heute. Einige haben gute Gründe, von anderen weiß ich es nicht oder stelle mal immer das Beste, aber letztendlich ist es eine gefährliche Sache, die Versammlung zu verpassen, sagt die Bibel. Gottes perfekter Wille ist, du bist sonntags da, wo Gott dich hingestellt hat. Lokal, in die Gemeinde, wo du hingehörst. Treue ist etwas, was Gott über mich sagt. Ich soll treu sein, ich soll Seelen gewinnen, steht in der Bibel. Ich soll Menschen heilen, ich soll Menschen retten, ich soll Menschen befreien, ich soll Dämonen austreiben, steht in der Bibel. Mir fehlt jetzt die Zeit, all das schriftmäßig euch zu beweisen. Wenn ihr es nicht glaubt, schreibt mir, ich schicke euch Bibelstellen dazu. Da gibt es für alles mehr als eine. Das ist alles Gottes vollkommener Wille, den ich kenne, nur weil ich das Wort habe. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, das Wort auszuspielen mit irgendeiner Lehre oder irgendeinem Buch oder irgendwas, was sie da gehört haben. Und ich sage, hey, was sagt das Wort? Unterordne dich der Regierung, tu dies, tu jenes. Das ist klar, da brauche ich nicht drüber reden. Ja, aber wenn? Nichts wenn, das ist, was das Wort sagt. Ja, bist du scharf oder was? Ja, scharf. Ich bin scharf. Auch im Internet, ich bin scharf. Ganz, ganz entschieden scharf. Aber mein Hirte ist der Beste. Die zweite Komponente, um Gottes Willen für mein Leben zu kennen, neben dem Wort, was ich gerade jetzt versucht habe zu beschreiben, ist das, was für jeden von uns anders aussieht. Habt ihr schon mal gemerkt, nicht jeder von uns ist Evangelist. Nicht jeder von uns ist Pastor. Nicht jeder von uns ist Apostel oder Prophet oder Lehrer. Nicht jeder von uns hat die Gabe der Hilfeleistung und so weiter und so weiter. Wir alle haben ein sehr unterschiedliches Profil, einzigartiges Profil. So wie unser Fingerabdruck, wie jede Schneeflocke, wie jedes Blatt an einem Baum anders aussieht, so ist jeder von uns von Gott anders gestrickt. Deswegen sagt er, okay, erstens, das Grundlegende, das findet ihr im Wort Gottes. Das gilt für alle Menschen zu jeder Zeit immer. Das andere aber, dafür braucht ihr meinen Heiligen Geist. Wir haben gerade Pfingsten gefeiert, der Pate ist da. Um das rauszufinden, brauche ich seine Hilfe. Eine sehr individuelle Führung, die Gott gibt. Wiederum, er braucht das Lenkrad. Er hat es in der Hand und er weiß, wer ich bin. Keiner von euch hat eine Ahnung, wer ich bin. Ich selbst weiß das nicht so ganz. Ich kenne auch nur die Bereiche, die mir gerade im Licht so sind. Aber er weiß genau, wer ich bin. Er weiß genau, wo ich hin soll. Er weiß, was für mich richtig ist. Er weiß, welches Gabenprofil ich habe, welche Motivationsfähigkeiten ich habe, welche Geistesgaben ich habe, welche Persönlichkeit ich mitbringe und so weiter. Und er gibt mir meine individuelle Berufung. Dafür lieben wir den prophetischen Dienst zum Beispiel, den Iris ja hier auch massiv vertritt, weil der kann uns helfen, Gottes Stimme klarer zu hören. Das ist wichtig. Gottes Stimme hören ist ganz wichtig. Nicht nur durch Träume, auch durch Visionen, auch durch andere Christen, die zu uns sprechen, wo wir immer merken, oh wow, das war gerade jetzt nicht einfach nur von der Schwester Inge, sondern da kam was von Gott für mich an. Danke. Wisst ihr, sowas. Wenn du in der Kleingruppe bist und du hörst, dann irgendjemand sagt irgendwas und du merkst, boah, klong, das war die Antwort. Danke, Herr. Und du weißt genau, das kam nicht von der Schwester, das kam von ihm zu dir. Ja, das ist gut. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Mein letzter Punkt. Nachdem wir über Herz und über Führung gesprochen haben, das Lenkrad, ja, oh, ich lasse es nochmal hier, vielleicht brauchen wir es nochmal, ist das Leben in Liebe. Und ja, ich habe dieses Schild für ganz viele Dinge in meinem Leben. Auch das. Okay. Liebe in Liebe heißt, ich höre nicht auf, das zu tun, was richtig ist. Das beweise ich euch auch. Lukas 10, 27. Lass doch mal ein Schlückchen aus dir. Ist gut.
Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Andere Worte, die die Art Liebe ausdrücken, die wir geben sollen, die hier beschrieben wird, sind Barmherzigkeit und Gnade. Wenn ich mit dem ersten Schritt anfange, Gott zu lieben, dann schließe ich mich dadurch an die größte Liebesquelle des Universums an und werde fähig, sowohl mich selbst wie auch meinen Nächsten und sogar meine Feinde zu lieben. Ist doch erstaunlich, oder? Versuch mal aus eigener Kraft deine Feinde zu lieben. Wie lange schaffst du das? Ja. Aber mit ihm ist es überhaupt nicht schwer. Wenn du es nicht schaffst, könnte es daran liegen, dass du mehr von ihm in dir brauchst. Wie kriegst du mehr von ihm? Indem du Buße tust über Lieblosigkeit zum Beispiel. Das ist wie wenn du sofort einen Schalter umlegst und sofort fließt die Liebe wieder nach. Gott wartet nur auf diese Momente, weil wir blockieren. Er blockiert nie. Wir blockieren. Wenn das Rohr verstopft ist, was von Gott zu dir fließt, es ist nie von seiner Seite verstopft, immer von unserer. Da haben wir irgendwas reingestopft, was nicht gefallen hat. Irgendwo, ich ärgere mich aber jetzt und ich will aber jetzt sauer sein und ich will das immer so machen, nicht wie die Bibel das sagt. Macht so viel Spaß. Dann stoppst du das Rohr zu und sagst, Gott, warum fließt nichts mehr? Und Gott sagt, tja, denk mal nach. Guck mal von deiner Seite. Ach, ist ja alles verstopft. Und dieses Verstopfen, das ist alles mein Wille, mein Wille, mein Wille, mein Wille. Ich will, ich will, ich will. Wenn ich das rausziehe und sage, okay Gott, ich hab's kapiert. Ich rede als jemand, dessen Rohr von meiner Seite schon oft verstopft war. Deswegen, ich weiß genau, was ich sage. Ich weiß auch genau, wer das zugestopft hat. Das war immer ich. Ich, das starke Ich, weißt du. Ich habe ein starkes Ich manchmal. Oh, manchmal ist es so stark. Oh, je. Da wundere ich meine Frau, dass sie es mit mir aushält. Oh, Iris, du bist so eine großartige Person und hältst es jetzt schon 30, 32 Jahre fast aus. Aber Gott hat auch ein bisschen verändern können. Das sagen mir manchmal Leute. Du bist weicher geworden. Sag ich, nein. Aber ich weiß, was gemeint ist. Ja, natürlich. Ja, und das ist gut so. Das ist gut so. Es hat einen Vorzug, wenn man mit dem Herrn altert. Ich sag mal nicht das Alter. Das Alter macht nicht weicher. Das Alter macht härter. Ich kenne viele Leute, die im Alter immer härter waren. Immer härter und härter und härter. Bitterer. Nee, wir waren weicher im Alter. In guter Weise weicher. Leute lieben es, uns anzuschmiegen. Wir sind weich, wir sind nicht hart und böse, sondern wir sind gütig, wir vergeben schnell. Ja. Liebe ist genauso wie Vergebung und Glauben eine Entscheidung. Der Gefühle folgen. Das ist das Gute dabei. Gefühle darfst du erwarten. Die kommen nach. Nur bitte, auch hier, lass dich nicht führen. Und die Bruderliebe, die ist für Jesus ein so zentrales Thema, dass er es so als Indikator dafür hernimmt, wie echt unser Glaube wirklich ist. Stell dir das mal vor. Das nimmt er wirklich aus. Guckst du in der Bibel nach, mehr als einmal steht es drin. Wenn du deine Brüder nicht liebst oder deine Schwester, also Leute, die hier sitzen. Meinst du alle? Nee, oder? Nee, oder? Nicht alle, oder? Den doch nicht, oder? Die doch nicht, oder? Alle. Ja, aber die sind so, oder haben gerade einen schlechten Tag, und können wir jetzt nicht lieb haben. Ja, weißt du, früher ist das mal passiert, dass eines meiner Kinder meine Frau beschimpft hat. Lange her. Und das war in dem Moment schlimmer, als wenn diese Person mich beschimpft hätte. Weil das war meine Braut. Das war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Niemand beschimpft meine Frau. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat mein Kind dann auch zu spüren bekommen. Ich, stopp, jetzt ist Ende. Das ist nicht Respekt, was du hier bringst. Ganz egal, wie recht du hast, meinst nicht in dem Ton. Wir alle kennen diese Diskussion in unseren Familien. Und genau so, glaube ich, denkt Gott über dich. Jeder von euch, und zwar jeder Einzelne, ist seine Braut. Auch, wie ich immer sage, der schräge Onkel, die schrullige Tante, der doofe Bruder, was auch immer. Alle sieht er so. Und deswegen nimmt er das so ernst, wie wir mit ihm umgehen. Es ist nicht egal, jemand abzustempeln oder jemand auszuschließen, weil... Das ist überhaupt nicht witzig. Ich sage das mit großer Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass das eine der ernstesten Dinge ist, die wir Christen mit Gott zu tun haben. Ich glaube, dass sie so ernst sind, dass Christen sterben vor ihrer Zeit, weil sie das nicht beachten. Hast du da jemals drüber nachgedacht, was das Abendmahl dort meint? Den Leib des Herrn nicht achten? Wer ist denn der Leib des Herrn? Jeder hier. Jeder von uns. Es geht nicht um die Gemeinde an sich, es geht um die einzelnen Persönlichkeiten, die in der Gemeinde sind. Und da, glaube ich, können wir alle wachsen. Persönlich glaube ich, dass in dieser Gemeinde hier eine Menge Wachstum schon passiert ist. Zumindest beobachte ich das in meinem Umfeld. Aber wir alle können wachsen hier. Wir sollten wachsen. Weil ich glaube, dass dieser Indikator für uns ganz wichtig sein wird, wenn wirklich ernste Krisen in unserem persönlichen Leben kommen. Dass Gott sehr, sehr genau hinschauen wird, wie weit wir hier ihm gehorsam sind. Aber ich muss ein bisschen voran. Lass mich noch sagen, wie Gott selbst definiert. Die Zapfsäulen definiert, durch die seine Liebe in unseren Tank fließen kann. Weil er definiert Liebe ganz, ganz klar. So klar, dass es oft unangenehm für uns als Christen ist, das so zu übernehmen. Aber da es im Wort steht, und zwar mehrfach, kann ich es nicht isolieren. Gott zu lieben definiert Johannes, der Apostel der Liebe übrigens, in seinem Evangelium und in seinen drei Briefen folgendermaßen. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu halten. Das heißt sein Wort, das, was er sagt. Das, was er in seinem Wort sagt. Auch die Stellen, die wir nicht mögen. Wir könnten jetzt über Schwarzarbeit reden, über jede Form von Betrug. Auch Betrug an Gott, mit Geld. Wir können über Mitarbeit reden, wir können über Lästerworte reden und so weiter. Wir können über viele Sachen reden dabei. Seine Gebote halten ist das, wo Gott sagt, wenn du das tust, dann liebst du mich. Und erinnert euch, Gott sagt, wer mich liebt, den werde ich besuchen. Und das Abendmahl mit ihm nehmen, das ist im Abendmahl heute, das hat er gesagt. Wer mich liebt, das heißt, wer seine Gebote hält. Ja, kann das so definiert werden? Das ist so definiert, das ist nicht meine Auslegung. Das steht im Wort. Da steht auch das Zweite, wer mich liebt, sagt Jesus, Johannes 14, könnt ihr das nachlesen, der wird meinen Willen tun. Ups, Gebote halten und Willen tun, das sind aber ziemlich starke Forderungen. Wer glaubt denn Gott, dass er ist? Genau, er ist Gott. Er ist Gott. Er weiß, dass er Gott ist. Und wir tun uns besser daran, ihn nicht in die Kategorie bester Freund zu stellen oder Kumpel, sondern sagen, er ist Gott. Er hat alles Recht, alles zu fordern. Und ich muss das nicht verstehen. Versteht ihr? Ich muss das nicht verstehen. Ich verstehe vieles nicht, was im Wort ist. Aber ich habe herausgefunden, wann immer ich es tue, was das Wort sagt, geht es mir gut. Könnte das einen Zusammenhang geben? Und das Dritte, was da steht, wer mich liebt, bringt viel Frucht. Frucht ist ebenfalls das, was die Bibel als Frucht definiert. Das heißt, mein Leben ist fruchtbar nach außen hin. Ich werde Menschen von Jesus sagen. Aber auch innen drin wird Frucht passieren. Ich werde reifen, ich werde in meiner Liebe zunehmen, ich werde in der Christusähnlichkeit zunehmen. Das ist letztendlich das große Ziel. Weißt du, wer mein Leben im Alltag ein paar Tage beobachtet, kann ganz sicher sagen, ob ich Gott liebe oder ob ich nur davon rede, das zu tun. Ich glaube, keins meiner drei Kinder würde hier im Gottesdienst sitzen nach dem 18. Lebensjahr, wenn da nicht zumindest etwas zu sehen wäre. Papa predigt das und lebt das. Wein predigen, Wasser trinken. Ihr kennt diese Sprüche. Umgekehrt? Ich predige Wasser und Trinkwasser ist besser. Okay. Ich hoffe, das ist rübergekommen, was ich sagen wollte, weil ich fasse zusammen. Wir werden unser Herz bewahren. Das ist eine gute Sache. Unser Herz in seiner Hand. Und wir stellen Gottes Willen an die erste Stelle. Wir lassen ihn das Ruder nehmen. Das ist beste Entscheidung ever. Und schließlich, wir leben in der Liebe und wir hören nicht auf, das zu tun, was richtig ist. Wir halten seine Gebote, wir tun seine Werke und wir bringen viel Frucht. Das sind Standards im Christentum. Keiner ist perfekt darin, aber die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Wir starten einfach mit dem, was wir verstehen. Mit dem ersten Schritt. Und dann wundern wir uns nicht, weil dann gibt Gott uns den nächsten Schritt und den nächsten und so. Ich meine, ich bin 32 Jahre mit Gott unterwegs. Du musst dich nicht jetzt daran messen, musst morgen so sein wie ich. Da habe ich eine Weile gebraucht, um da anzukommen. Das ist in Ordnung. Aber du kannst deinen ersten Schritt machen und ich garantiere dir, du wirst schneller da ankommen, wo ich heute bin, weil du musst nicht all die Fehler machen, die ich gemacht habe. Deswegen haben wir ja Gemeinde. Wir haben ja hier so viele coole Leute, die schon viele Jahre mit Gott unterwegs sind, die uns Fehler ersparen, weil sie von ihren Fehlern vielleicht erzählen und merken, ach so, okay, heute habe ich euch eine Menge gesagt, auch von meinen Fehlern und von Dingen, die man falsch machen kann, und du musst es mir ja nicht nachmachen. Mach's besser, ist gut. Okay, ich möchte jetzt einladen, ein Leben mit Gott zu führen. Vielleicht ist jemand hier oder online und ganz sicher guckt sich das irgendwann jemand an. Wir haben ja meistens 300 oder mehr Leute, die sich das hinterher noch anschauen. Ich meine dann genau dich, wenn du das anguckst. Egal wann das ist, wenn es in 10 Jahren ist. Dein Lebenslenkrad ist noch in deiner Hand. Du sagst, wo es lang geht. Und du weißt ganz genau, dass das nicht immer gut ausgeht. Und der einzige Weg, das Lebenslenkrad in Gottes Hand zu geben, ist zu sagen, Gott, tut mir leid. Ich hab's nicht drauf, egal wie ich mir Mühe gebe. Ich krieg mein Leben nicht so hin, wie es sein sollte. Ich mache Fehler, ich verletze Menschen, ich verletze mich selbst. Der einzige Weg ist, Gottes Lebenslenkrad auszuhändigen. Und wenn du das möchtest, auch hier im Raum, bitte, schließ kurz die Augen, heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich habe erkannt, dass ich Schuld habe. Ich bringe dir alle meine Sünden. Sie tun mir leid, Herr. Bitte vergib mir und reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Ich entscheide mich, dir mein Lebenslenkrad auszuhändigen. Sei mein Herr. Amen. Das war alles, was du brauchst. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, würde ich mich riesig freuen über eine Rückmeldung. Ich bin hier nachher, ihr könnt gerne mir kurz Hallo sagen. Wenn du zu Hause bist, schreib mir doch eine E-Mail an pastor@cclm.de, weil ich würde so gerne wissen, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dir auch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Das Lebenslenkrad ist eine wichtige Sache und die gehört in die richtigen Hände. Und ich möchte auch noch eine Entscheidung ermöglichen, und zwar kurz und knackig, weil wir haben Abendmahl, aber es ist gut, das vorher zu machen. Wenn du dich überführt weißt von irgendetwas, und ich weiß, der Heilige Geist ist längst auch heute wieder am Gucken und am Ansprechen. Vielleicht ist eine Sache dabei gewesen, wo du merkst, ja, Volltreffer, versenkt. Bring's in Ordnung. Lass uns zusammen stehen und wir machen wieder die Bühne zur größten Kanzel Limburgs. Du kannst dich ja einfach irgendwo hinbegeben, hinknien, hinstellen, hinlegen, wenn Platz ist, und gib Gott den Müll, den du gemacht hast. Gott ist nicht sauer mit dir, überhaupt nicht. Er ist nur traurig, wenn du es behältst. Gib's ihm ab, leg's hier auf dem Altar und sag, Gott, das ist jetzt deins. Ich hole mir jetzt Vergebung ab und ich treffe jetzt eine Entscheidung, das anders zu machen. Das ist der Moment, wo du das tun könntest. So, oben sind Gänge, da kommt man gut raus, hier unten ist jetzt ein bisschen eng. So, bitte nutz die Gelegenheit, wir werden da 1-2 Minuten vergeben und dann geht's weiter mit dem Abendmahl. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Komm, Holy Spirit. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Komm. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich bete, Herr, dass dein Reich jetzt hier Einzug hält in neuer Art und Weise, dass der vollkommene Wille in das Leben einzieht, dass du jeden Einzelnen berührst, Herr. Dein Wille geschehe, dein vollkommener Wille, dein vollkommener Plan. Ich danke dir, Jesus. Danke, Herr, dass deine Hand jetzt auf deinen Töchtern, auf deinen Söhnen liegt und dass du berührst, Herr. Dass du berührst und dass du von jetzt an hier in diese Richtung führst, Jesus, die erkannt wurde. Ich danke dir, Herr, du machst alles neu. Du machst alles gut. Lob und Dank sei dir, Herr. Ehre sei dir. Auch alle zu Hause, ich segne euch, die ihr diese Entscheidung gerade jetzt trefft. Es ist keine Schande, im Wohnzimmer auf die Knie zu gehen und sich vor Gott zu beugen und zu sagen, ja, ich hab's kapiert, ich bin im zugelassenen Willen Gottes gewesen. Ich will hinein in den vollkommenen Willen. Ich will auch in den vollkommenen Schutz hinein. In die vollkommene Versorgung und die vollkommene Liebe. Ich will all die Dinge haben, die Gott für mich vorbereitet hat. Ich will mich nicht länger bestehlen lassen vom Feind, der so gern sagt, ist nicht so wichtig, ist nicht so, sie ist nicht so genau. Und der Herr sagt, komm an meine Brust, komm, lass dich herzen. Leg den Mist ab, triff eine gute Entscheidung jetzt und lass uns zusammen weitergehen. Ich danke dir, dass das jetzt gerade geschieht, dass jetzt Ermutigung fließt, auch online, hinein in jedes Herz, das hier bereit ist zur Veränderung. Halleluja, danke Jesus. Ich glaube, Jesus ruft dir jetzt zu, geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Sei frei. Sei frei, ja. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir. Thank you, Jesus. Oh, glory, glory, glory. Puh. Wir haben das Abendmahl ja schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, ich spare mir heute die Lesung von 1. Korinther.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.